Ich habe mich auch in diesem Jahr dazu entschlossen, mein Thema ganz klassisch vorzutragen und nicht auf andere Medien zuzugreifen. Das liegt weniger am Wollen, sondern eher am Können, weil ich einfach merke, dass mir da diese kreative Ader fehlt. Aber ich hoffe sehr und habe wirklich zu Gott gebetet, dass er euch es trotzdem einfach macht, diesem Wort zu folgen und dass ihr aus dieser Stunde etwas mitnehmen könnt und dass Gott uns durch sein Wort wirklich segnen könnte. Das Thema, über das wir jetzt noch sprechen wollen oder über das wir einiges hören wollen, ihr kennt es aus dem Stundenplan, das Evangelium, ein Geschenk Gottes. 2003 passierte in den USA etwas, was es bis dahin noch nie gegeben hat. Die Medien berichteten davon, dass es ein historisches Ereignis wäre, was George Ryan, seinerzeit Gouverneur von Illinois, als seine letzte Amtshandlung vollzogen hat. Und zwar hat er alle Todeskandidaten der Gefängnisse von Illinois, 167 an der Zahl, in seiner letzten Amtshandlung begnadigt. Das hat für einen Riesenaufruhr gesorgt in den Staaten. Es gab Befürworter, es gab welche, die das abgelehnt haben, dass es nicht richtig war, gleich sein Nachfolger. Tatsache ist aber, dass einige von diesen Verurteilten oder Todeskandidaten bis zu 2 Jahrzehnte in den Gefängnissen saßen und nicht wussten, wann ihr letzter Tag angebrochen ist. Und ich weiß nicht, ob wir uns in eine solche Situation hineinversetzen können. Jeden Tag damit zu rechnen, es kann mein letzter sein. Jedes Mal, wenn der Schlüssel ins Schloss gesteckt wird, kann es der Moment sein, wo er abgeholt wird und elektrischer Stuhl, Giftspritze, was immer, die Todesstrafe vollstreckt wird. Das sind furchtbare Grausamkeiten, die manche Menschen durchgemacht haben, bis zu 2 Jahrzehnte lang. Aber das ist ja nur ein Beispiel. Wie ist das eigentlich mit uns Menschen oder mit den Menschen, die in der Sünde leben? Wir hörten heute Morgen, es sind Menschen, die geistlich tot sind. Und das sind Menschen, die in der Sünde gefangen sind, die dem folgen, der Herrscher der Finsternis ist, die Diener Satans sind. Sie sind in ihrem Gefängnis der Sünde gefangen und warten auf ihren ewigen Tod, jeden Tag. Und um diesen Tod den Schrecken zu nehmen, so scheint es mir, bekommen sie von dem Fürsten der Finsternis eine ganze Reihe Ablenkung geboten. Sonst würden das die Menschen nicht aushalten. Ich glaube, jeder Mensch, der sich wirklich mit seinem Leben auseinandersetzt, solange er in der Sünde ist und die Sinnlosigkeit seines Lebens wahrnimmt, der wird damit nicht zurechtkommen. Er wird in seinem Herzen einfach diese Sehnsucht nach Gott ganz klar empfinden. Und dass der Mensch gar nicht erst so weit kommt, bietet der Fürst der Finsternis ihm ein ganzes Portfolio an Möglichkeiten, um abgelenkt zu werden. Wir hörten das heute Morgen, ja? Die Menschen suchen nach Glück, nach Karriere, Erfüllung in der Familie, Hobbys, was immer das sein mag. Paulus sagt, sie folgen den Begierden ihrer eigenen Natur und tun, wozu ihre selbstsüchtigen Gedanken sie drängen. Aber wisst ihr, das Schlimmste an dieser Situation ist ja, dass diese Menschen aus ihrer eigenen Kraft heraus nichts dagegen tun können. Genauso wenig wie ein Toter etwas dazu beitragen kann, dass er wieder lebendig wird, genauso wenig kann ein geistlich Toter irgendetwas tun, um geistlich wieder lebendig zu werden. Deswegen werden uns gute Werke, ein gutes, moralisches, vorbildliches Leben, sie werden uns nichts nützen. Denn aus eigener Kraft können wir diesem ewigen Tod einfach nicht entfliehen. Und wisst ihr, das ist der Grund dafür, warum Menschen in dieser Welt ohne Gott, ohne Hoffnung leben. Es gibt ein schönes Lied, da heißt es: Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kehren belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Und genau diesen Zustand beschreibt auch Paulus in seinem Brief an die Epheser. Ich bin dankbar, dass wir diese Bibelstellen gestern und auch heute schon gehört haben. Epheser Kapitel 2. Da möchte ich uns von Anfang Vers 3 und 4 zunächst lesen. Nein, Vers 3. Epheser Kapitel 2. Lasst uns die ersten drei Verse lesen. Das ist besser. Und auch euch, da ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst gewandelt habt nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, unter welchen auch wir alle einst unseren Wandel gehabt haben in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen. Und in Vers 12 heißt es, dass ihr zu derselben Zeit wart ohne Christus, fremd und außer der Bürgerschaft Israels und fremd den Testamenten der Verheißung, daher ihr keine Hoffnung hattet und wart ohne Gott in der Welt. So dieses Bild haben wir heute Morgen gezeigt bekommen. Und jetzt kommt etwas sehr Schönes, was die Bibel für uns bereithält. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass an mehreren Stellen in der Bibel zwei Worte stehen, die eigentlich eine ganz andere Sicht der Dinge erlauben. Und das sind diese zwei Worte: aber Gott. Und wo immer diese Worte in der Bibel so auftauchen, da will Gott uns eine ganz besondere Botschaft weitergeben. Als Paulus in Antiochien war, dann predigt er in der Synagoge, predigt er ihnen ja das Evangelium. Und er sagt davon, dass die Bürger Jerusalems und die Vorsteher des Volkes Pilatus darum baten, dass sie Jesus kreuzigen dürfen. Und sie haben ihn gekreuzigt und Jesus ist gestorben und sie haben ihn in ein Grab gelegt. Und dann heißt es im nächsten Vers, Apostelgeschichte 13, Vers 30 ist das: Aber Gott hat ihn von den Toten lebendig gemacht. Merkst du, aber Gott, die Geschichte hört da nicht auf, dass Jesus im Grab liegt, sondern Gott hat einen Wendepunkt herbeigeführt. Und Robert hat uns das sehr anschaulich gezeigt. Und jetzt hier in unserem Textwort, Epheser Kapitel 2, da steht auch dieses Wort: aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt, in Christo Jesu, auf das er erzeigt in den zukünftigen Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christo Jesu. Merkst du, dass aus diesem Wort Hoffnung für Hoffnungslose kommt? Und dass wir hier eigentlich schon erkennen, worin dieses Geschenk steht, das Gott uns gemacht hat? Ganz kurz, warum war dieses Geschenk möglich gewesen? Paulus sagt hier: aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit. Gott ist barmherzig. Und das hatte mir persönlich viel zu sagen. Wisst ihr, Gott hat nicht nur Mitleid mit uns Menschen gehabt. Es gibt da zwei Menschen, die Jesus uns in einem Gleichnis zeigt, die Mitleid mit einem Überfallenen hatten, den Räuber überfallen hatten auf dem Weg nach Jericho. Und da geht ein Priester des Weges entlang und sieht ihn. Und ich glaube, der hat Mitleid gehabt. Und es geht auch ein Levit vorbei. Der hat auch Mitleid gehabt. Aber was hatte der Überfallene davon? Das hat ihm nicht geholfen. Bis ein Samariter kommt, der barmherzig ist. Der nicht nur Mitleid hat, sondern der dieses Mitleid in sich dieses Mitleid lässt ihn zu einer Tat schreiten. Er macht die Not dieses Leidenden zu seiner eigenen Not. Und weil Gott unsere Not zu seiner eigenen macht, kann er uns dieses Geschenk machen. Und erst wenn wir wirklich barmherzig sind mit den Menschen um uns her, die verloren gehen, wenn wir nicht nur Mitleid mit ihnen haben, sondern wenn dieses Mitleid uns zur Tat schreiten lässt, dass wir anfangen, für sie zu beten, dass wir anfangen, sie zu fragen, wie es ihnen geht und ob sie glücklich sind mit ihrem Leben, dass wir Gott fragen, Herr, gebrauche mich. Erst wenn wir barmherzig sind, werden wir Evangelium weitergeben können. Aber Gott ist nicht nur barmherzig, er sieht nicht nur die Hoffnungslosigkeit der Menschen und hat ihr ein Ende gesetzt, Gott ist auch reich an Liebe. In einer unserer letzten Jugendstunde fragte ein Bruder, warum hat Gott die Menschen geschaffen? Was würdet ihr darauf antworten? Eine Antwort war dann, um Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Ja, Gott will Gemeinschaft mit uns Menschen haben. Aber Gott hat den Menschen ja auch geschaffen, damit er an ihnen seine Liebe zeigen kann. Das heißt, Gott ist Liebe. Und diese Liebe wollte er teilen. Und Gott hat diese Liebe mit uns Menschen geteilt. Deswegen hat er die Menschen nicht irgendwohin auf die Erde gesetzt, sondern ins Paradies. Und ich möchte vorweggreifen, Gott möchte dich wieder im Paradies haben, weil er dich liebt. Und weil er seine Liebe mit dir teilen will. Und deshalb ist dieses Geschenk möglich geworden. Christus hat uns geliebt, oder Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. So weit geht diese Liebe. Und in der Brunsübersetzung, da heißt dieser Vers 5 hier aus Epheser 2, in seiner großen Liebe hat er uns mit Liebe überschüttet. Ich wünsche, dass uns das so ganz bewusst wird. Denn dieses mit diesem Geschenk des Evangeliums überschüttet Gott uns mit Liebe. Und der dritte Gedanke in diesem Zusammenhang, Gott ist reich an Gnade. Und diese Gnade macht es möglich, dass Gott uns das Geschenk geben kann. Warum ist diese Gnade so essentiell? Warum ist sie notwendig? Wisst ihr, die Gerechtigkeit Gottes, sie sieht für die Übertretung seiner Gebote Strafe vor. Gott kann sich nicht darüber hinwegsetzen. Es ist sein Gebot. Und wenn Gott sagen würde, okay, das war zwar mein Gebot, aber sei es drum, dann würde Gott sich unglaubwürdig machen. Wir würden nicht mehr davon ausgehen können, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Wir könnten uns auf seine Verheißungen nicht mehr verlassen, wenn Gott ein wandelbarer Gott wäre. Deswegen, Gerechtigkeit Gottes macht es erforderlich, dass Übertretung seiner Gebote Strafe zur Folge hat. Und diese Strafe ist der ewige Tod. Es ist die Hölle. Und Gott lässt uns in seinem Wort wissen, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach folgt das Gericht. Und es gibt nur eine Möglichkeit, dieser Strafe zu entgehen. Und diese Möglichkeit ist, Gnade von dem zu empfangen, der das Gesetz erlassen hat. Es ist eine freiwillige Gabe Gottes. Nichts hat ihn dazu gezwungen, aber seine Barmherzigkeit und seine Liebe, ja, und seine Gnade hat es möglich gemacht. Nach Gottes Recht, nach Gottes Gesetz haben wir Strafe verdient. Doch weil er an Gnade reich ist, ist er bereit, uns die Strafe zu erlassen. Wie das möglich ist, darauf möchte ich gleich kommen. Gott bietet uns, weil er reich ist an diesen Gnadengaben, bietet er uns Menschen, die wir hoffnungslos in der Sünde gefangen sind, ein besonderes Geschenk an. Und wisst ihr, Gott zieht bei diesem Geschenk alle Register. Mehr hat Gott nicht tun können. Wir haben das gerade in dem Lied gesungen. Die Allmacht Gottes ist erschöpft in dem Erlösungsplan. Gott hat nicht mehr tun können. Gott musste bis ans Äußerste gehen. Wir hatten gerade gesagt, Gottes Gesetz erfordert es, dass eine Strafe für die Übertretung der Gebote notwendig ist. Und um diese Strafe erlassen zu können, um Gnade walten lassen zu können, musste jemand die Strafe auf sich nehmen, der sie nicht verdient hat. Gott hätte nicht einen Menschen an die Stelle Jesu stellen können, weil jeder Mensch nach Adam und Eva in Sünde geboren ist. Und er hat Strafe verdient, deswegen kann er nicht die Strafe eines anderen auf sich nehmen. Es musste jemand sein, der unschuldig diese Strafe auf sich nimmt. Und da kam nur eine Möglichkeit in Frage. Johannes schildert uns das in Offenbarung 5. Der Zeit wegen werde ich jetzt nicht darauf eingehen, aber ihr könnt das einmal nachlesen. Diese Situation, wie er Gott auf dem Thron sitzen sieht, ein Buch in seiner rechten Hand und auf der Erde und zwischen Himmel und Erde, das heißt kein Engel, kein göttliches Wesen war würdig gewesen, oder kein übernatürliches Wesen, war würdig gewesen, dieses Buch zu nehmen und die Siegel des Buches zu öffnen. Und Johannes weint, weil keiner würdig gewesen ist, die Geheimnisse des Buches aufzudecken. Und darin offenbart Gott den Erlösungsplan der Menschen. Und dann bekommt Johannes von einem der Ältesten gesagt, weine nicht, Johannes. Da ist einer, der würdig ist. Es ist das Lamm Gottes, das überwunden hat. Und dieser eine, Jesus Christus, er ist der, der unsere Strafe auf sich nehmen kann und der dieses Geschenk des Evangeliums möglich gemacht hat. Und deswegen sagt Gott, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen sollen, sondern das ewige Leben haben. Aber mir ist noch ein anderer Gedanke sehr wichtig geworden. Ich möchte versuchen, uns das an einer kleinen Geschichte zu zeigen. Wir haben, ich denke, das war zu unserem letzten musikalischen Nachmittag im Advent, eine kurze Geschichte gehört von einem alten Mann, der in einem Bergdorf oder in einer Berghütte wohnte und der kurz vor Weihnachten eine Einladung bekommen hat, an dem Heiligabendgottesdienst teilzunehmen. Und seit dem Tod seiner Frau lebte er eigentlich recht einsam, hat den Kontakt zu anderen Menschen offenbar abgebrochen. Und er hat diese Einladung zu diesem Gottesdienst abgelehnt, unter anderem mit der Begründung, dass er beim besten Willen nicht verstehen kann, warum Gott als Mensch zur Erde gekommen sein sollte. Das war für ihn nicht logisch, das war für ihn nicht plausibel. Gott hätte das doch auch alles anders machen können. Kurz vor Heiligabend zieht ein Schneesturm auf und er ist in seiner Hütte und nimmt plötzlich eine Art Klopfen wahr. Und er sieht plötzlich, dass Spatzen gegen sein Fenster fliegen. Und aufgrund des aufkommenden Schneesturms, der klirrenden Kälte, haben diese Spatzen einfach Schutz gesucht, Unterschlupf. Und er zieht sich eine Jacke über, geht raus und öffnet den Schuppen, macht im Schuppen das Licht an, damit die Vögel in den Schuppen reinfliegen könnten und dort Schutz vor dem Unwetter finden. Und irgendwie die Vögel verstehen das nicht. Keiner fliegt vor und er duckt sich jetzt an den Eingang, streut ein paar Maiskörner hin, um die Vögel anzulocken, aber keiner der Vögel reagiert. Und das ergreift ihm irgendwie mit einem ganz tiefen Mitleid, denn alles, was er unternimmt, es ist vergeblich. Die Spatzen haben einfach Angst vor ihm. Und er geht rein, bewegt von einem Gedanken und sagt in sich hinein, wenn ich doch einer von ihnen werden könnte, dann müssten sie keine Angst vor mir haben. Ich könnte ihnen erklären, dass ich ihnen nichts tun will und dass sie drin Schutz vor dem Sturm finden könnten. Wenn ich doch einer von ihnen werden könnte. Und wisst ihr, darin liegt Gottes Botschaft. Er wollte uns Jesus ganz nahe bringen. Er sendet ihn zu den Menschen auf die Erde. Er ist dieser eine, der gekommen ist, weil es keine andere Möglichkeit gab, den Menschen wissen zu lassen, dass Gott den Menschen wirklich liebt. Und während dieses Bild ihn ergreift, er versteht, welche Botschaft er gerade gehört hat, sieht er, wie draußen die Spatzen erfrieren. Und wisst ihr, so geht es heute leider vielen Menschen, die nicht verstanden haben, dass dieses Geschenk Gottes greifbar ist. Aber worin besteht dieses Geschenk Gottes? Mich hat in unserem Textwort ein Gedanke ergriffen, den wir im 6. Vers finden. Es heißt hier, und er, Christus, hat uns, oder Gott, hat uns samt Christus auferweckt. In einer anderen Übersetzung heißt es, mit Christus hat er uns zum Leben geführt. Und das ist die Konsequenz, das ist die Folge dieses Geschenkes Gottes, dass wir Leben haben dürfen, dass unser geistlicher Tod ein Ende findet und dass wir mit Christus zu neuem Leben geführt werden. Und Jesus selbst hat gesagt, ich bin gekommen, und auch gestern hörten wir davon, ja, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und Jesus betet kurz vor seiner Kreuzigung, aber das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wisst ihr, viele Menschen, sie glauben auch an Gott und an Jesus Christus und sie wissen nicht, warum sie es tun, weil sie ihn einfach noch nicht erkannt haben, weil sie nicht verstanden haben, welch Geschenk in Jesus Christus wirklich verborgen ist. Sie haben nicht verstanden, was das Kommen Jesu auf die Erde bedeutet hat. Und Jesus zeigt uns das eigentlich sehr, sehr eindrucksvoll oder mit sehr eindrucksvollen Worten an dem Beispiel der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und er sagt in Matthäus 15, Vers 8 und 9, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Munde und ehrt mich mit seinem Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, dieweil sie lehren solche Lehren, die nichts denn Menschengebote sind. Und so geht es leider vielen Menschen, die sagen, sie glauben an Jesus Christus, aber nicht wissen, warum sie es tun, weil sie ihn nicht erkannt haben. Aber darin liegt dieses Geschenk, dass wir Jesus erkennen, und darin liegt unser ewiges Leben. Der Tod Jesu am Kreuz machte es möglich, dass uns dieses Geschenk gegeben wird. Aber worin besteht Jesu Tod am Kreuz? Was bewirkt es? Was schließt dieses Geschenk Gottes mit ein? Und ich möchte uns jetzt einige Punkte nennen, die in diesem Geschenk verborgen sind. Da ist zum einen die Versöhnung, die Robert heute Morgen schon angesprochen hat. Wir lesen in Gottes Wort, lasst uns das aufschlagen, 1. Johannes 4, Vers 10. Da heißt es, darin steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und hat gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und das gleiche oder den gleichen Gedanken finden wir in 1. Johannes 2, Vers 2. Und derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die Sünden der gesamten Welt. Und das möchte ich, oder der ganzen Welt, und das möchte ich an dieser Stelle ein wenig hervorheben und möchte gleich noch darauf eingehen. So, dieses Geschenk Gottes besteht in der Versöhnung unserer Sünden. Wer musste versöhnt werden? Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es heißt in Römer 5, Vers 10, denn so wir Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes. Das zeigt uns, dass Gott versöhnt werden musste. Das heißt, in der Versöhnung geht es eigentlich nicht um uns Menschen, sondern es geht um Gott. Und warum muss Gott versöhnt werden? Auch das haben wir heute Morgen schon gehört. Und ich bin dankbar, dass Gottes Wort so ineinander greift oder dass die Themen auch so ineinander greifen. In Römer 1, Vers 18, denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen. Wisst ihr, Gott ist zornig über die Sünde der Menschen. Gott ist zornig darüber, dass die Menschen Gott verachten. Und dieser Zorn Gottes muss versöhnt werden. Den Menschen einfach so ihre Schuld zu vergeben, das ist mit Gottes Gerechtigkeit unvereinbar. Und andererseits ist Gottes Liebe zu uns Menschen so groß, dass er uns ja vergeben will. Gott hat uns ja nicht für die ewige Verdammnis geschaffen. Und die Lösung dafür kann nur sein, dass Gott versöhnt würde. Und der Zweck der Versöhnung liegt jetzt genau darin, dass durch die Versöhnung eine Änderung der Beziehung Gottes zu den Menschen vollzogen wird. Es steht nicht mehr der Zorn Gottes im Vordergrund, sondern durch Jesus Christus ist Gott versöhnt worden. Unsere Sünde wurde vor ihm versöhnt. Das heißt, dieser Teil der Erlösung, dieser Teil des Geschenkes ist eigentlich eine Voraussetzung dafür, dass wir erlöst werden können. Und diese Versöhnung, sie ist jetzt nicht nur für diejenigen geschehen, die Vergebung oder Erlösung in ihrem Leben erfahren haben. Diese Versöhnung, sie ist für die ganze Welt, wie wir es in 1. Johannes 2, Vers 2 gelesen haben, für die ganze Welt geschehen. Die ganze Menschheit hat Anteil an dieser Versöhnung und ist dadurch in die Lage versetzt worden, dieses Geschenk anzunehmen. Das heißt, Versöhnung betrifft Gott. Für Gottes Versöhnung ist der höchstmögliche Preis bezahlt worden, nämlich der Tod Jesu Christi, das Blut Jesu, das geflossen ist. Und es ist ein vollendetes Werk, das für ewig gültig ist. Gott ist versöhnt und kann uns deshalb Erlösung anbieten. Und das ist der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte. Erlösung. Wenn wir sagen, dass die Versöhnung Gott betrifft, dass Gott versöhnt werden muss, dann ist die Erlösung etwas, die sich auf den Menschen bezieht, die eine Segnung von Gottes Seite für uns ist. Und im Gegensatz zu der Versöhnung, die für die ganze Welt geschehen ist, ist die Erlösung nicht universal oder uneingeschränkt gültig. Gott spricht uns nicht pauschal von der Sünde frei, sondern Erlösung ist denen zugedacht oder auf diejenigen beschränkt, die bereit sind, sie anzunehmen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Es ist von uns ein Teil gefordert, dieses Geschenk Gottes anzunehmen. Und diese Erlösung, sie ist die zentrale Botschaft des Evangeliums. Das ist das Schönste, was Gott uns in seinem Wort vermittelt, was er uns weitergibt. Es ist das Herrlichste, was wir hören können, dass wir frei werden dürfen, dass unser ewiger Tod durch den Tod Jesu Christi gesühnt ist und dass wir durch Christus zum Leben geführt werden dürfen. Was ist diese Erlösung? Was schließt sie mit ein? Diese Erlösung, sie wirkt Befreiung. Und ich möchte, dass wir das ganz bewusst verstehen. Diese Erlösung, sie bewirkt etwas in unserem Leben, nämlich Befreiung, Errettung von der Sünde. Jesus lädt die Menschen dazu ein, Matthäus 11, Vers 29, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus lädt jeden Menschen ein, zu ihm zu kommen und von der Last befreit zu werden. In Kolosser 2, die Verse 13 und 14, da lesen wir, dass, ich lese es uns gerade vor, und er hat euch auch mit ihm lebendig gemacht, da ihr tot wart in den Sünden und in eurem unbeschnittenen Fleisch, und hat uns geschenkt alle Sünden und ausgetilgt die Handschrift, so gegen uns war, welche durch Satzungen entstand und uns entgegen war, und hat sie aus dem Mittel getan und an das Kreuz geheftet. Kolosser 1, 13, Vers 14. Das sind jetzt einige Bibelstellen und ich hoffe, ihr schreibt sie euch auf, damit wir verstehen, worin diese Erlösung besteht. Da heißt es, welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Gott sagt, wir sind dem Machtbereich der Finsternis entrissen. Und deswegen muss Erlösung, wenn wir sie erlebt haben, in unserem Leben etwas bewirken. Und jedes Evangelium, das etwas anderes lehrt, jedes Evangelium, das nur davon spricht, dass du dich für Christus entscheiden musst, das ist ein falsches Evangelium. Es wird in dir nichts verändern. Ich habe in der letzten Woche mit einem Freund telefoniert und der war in England gewesen und wurde eingeladen zu einer Veranstaltung, zu einer Hillsound Conference. Ich habe selber noch nie davon gehört. Eine christliche Veranstaltung. Man hat in London die O2 Arena gemietet. Platz für 30.000 Menschen. Und die Arena war voll. Man hat ein Konzert veranstaltet, es hat eine Predigt gegeben. Und dann sagte der Prediger oder der Redner, ist heute jemand hier, der mit seinem Leben unglücklich ist? Ist jemand hier, der mit seinem Leben unzufrieden ist, dem es gerade nicht gut geht? Vielleicht hast du gerade Probleme in deinem Leben, dann melde dich doch bitte. Dann haben sich einige gemeldet. Er sagt, weißt du, entscheide dich heute für Christus und dein Leben wird ein ganz anderes werden. Du wirst hier rausgehen und du bist ein anderer Mensch. Und dann hat er ein Gebet mit den 30.000 gesprochen oder hauptsächlich mit denen, die die Hand gehoben haben und hat sie in ihr neues Leben entlassen. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber eine Erlösung, die uns nicht verändert, die sich in unserem Leben nicht auswirkt, die nur eine reine Entscheidung ist, das kann nicht das Evangelium sein. Ja, Gott fordert von uns eine Entscheidung für ihn, ganz ohne Zweifel. Aber diese hat Konsequenzen zur Folge. Wir müssen zu ihm kommen. Wir müssen unsere Sünden bekennen. Wir müssen unsere Sünde bereuen. Wir müssen für die Sünde um Vergebung bitten. Wir müssen diese Sünde gut machen, soweit wir Möglichkeiten dafür haben. Wir müssen glauben, dass Christus uns vergeben hat. Und dann dürfen wir in ein neues Leben gehen. Wie vollzieht sich diese Wirkung der Erlösung? Lasst uns einmal Hesekiel Kapitel 36 aufschlagen. Interessant, dass wir schon im Alten Testament in diesem prophetischen Wort eine ganz klare Ansage dafür haben, was Erlösung ist. Und Robert sagte heute Morgen, Evangelium finden wir in jedem Kapitel, in jedem Buch der Bibel. Hesekiel 36, Verse 26 und 27. Hier heißt es, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine rechte Hand halten und danach tun. Merkst du, dass Erlösung eine Veränderung bedeutet? Das steinerne Herz ist nicht mehr da. Es ist ein Herz da, das lebt, das leben kann. Und Gottes Geist ist in diesem Herzen, damit die Menschen in die Lage hineinversetzt sind, nach den Geboten Gottes zu handeln und nach seinen Rechten zu leben. Das ist es, was Erlösung mit einschließt. Hierin liegt das Glück, hierin liegt der Segen der Erlösung, dass wir frei werden. Und diese Erlösung, die führt den Menschen oder die findet der Mensch nur an dem Kreuz Jesu. Nur dort, nirgendwo anders. Es gibt kein anderes Mittel. Wenn wir dieses Geschenk annehmen wollen, kommen wir an dem Kreuz Jesu nicht vorbei. Das heißt in der Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinem anderen Namen Heil, darin wir selig werden können, als nur in dem Namen Jesu. Die Erlösung ist die Erfahrung, die jedes Kind Gottes gemacht hat. Erst die Erlösung macht es ja möglich, dass wir Kinder Gottes werden. Und deswegen wirst du auch an jedem Menschen, der Kind Gottes geworden ist, eine Veränderung feststellen. Die Veränderung, die in seinem Herzen geschieht, diese Veränderung, die wird nach außen sichtbar werden. Das kann nicht anders sein. Denn sonst würde Erlösung, sonst würde Befreiung keinen Sinn machen. Eine Veränderung in unserem Denken, eine Veränderung in unserem Handeln, eine Veränderung in unserem Reden, eine Veränderung in unserem Tun, eine Veränderung in unserem Auftreten. Das wirkt Erlösung. Paulus schreibt in Titus 2 dieses schöne Wort. Titus 2, Vers 11. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, und sie züchtigt oder erzieht uns, dass wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste und züchtig, vernünftig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt. Eine Veränderung, die sich vollzieht bei denen, die Kinder Gottes sind. Das Geschenk der Erlösung enthält weitere Bestandteile, die alle in dieser Erlösung gewirkt sind, aber uns das Wesen der Erlösung aus anderen Blickwinkeln zeigen. Und die nächsten Punkte, die wir gleich gemeinsam betrachten wollen, beschreiben alle das gleiche Werk. Wir werden gleich von Rechtfertigung hören, von Wiedergeburt hören. So, wir werden nicht sagen können, dass ich erst erlöst wurde, dann wurde ich gerechtfertigt und dann wiedergeboren, sondern das geschieht in unserer Bekehrung als ein Werk. Wir werden erlöst. Aber sie beschreiben Punkte, die sehr wichtig sind, dass wir sie verstehen, was Gott uns dadurch sagen will. Deswegen nach der Versöhnung, nach der Erlösung, der nächste Punkt, die Rechtfertigung. Sie ist Teil des Geschenkes Gottes, Teil des Evangeliums und sie ist, wie eben gesagt, Teil der Erlösung. Und die Rechtfertigung, sie bezieht sich jetzt auf die rechtliche Seite oder auf die juristische Seite, würden wir heute vielleicht sagen, des Erlösungswerkes. Und sie ist vielleicht ähnlich wie die Versöhnung wieder etwas, die eher auf Gott hinzielt oder auf Gottes Umgang mit uns Menschen, mit Gottes Umgang mit der Sünde, die wir getan haben. Die Bedeutung der Rechtfertigung liegt darin, dass wir vor Gott, von Gott, gerecht gesprochen werden. Was heißt das für uns? Im allgemeinen Sinn heißt Rechtfertigung, den Freispruch eines Angeklagten durch einen richterlichen Bescheid. Das heißt, wenn jemand eines Vergehens beschuldigt wurde und nachgewiesen wurde, dass er diese Tat nicht getan hat, dann wird er freigesprochen. Auf meinen Namen ist ein Fahrzeug angemeldet, das jemand anderes fährt. Vor einiger Zeit bekam ich Post. Ich wäre mit diesem Fahrzeug über die rote Ampel gefahren. Ich bin beschuldigt, das getan zu haben. Ich habe den Anhörungsbogen ausgefüllt, habe gesagt, dass ich nicht der Fahrer war, dass ich das Fahrzeug einer anderen Person überlassen habe. Und ich wurde von der Beschuldigung freigesprochen. Ich wurde gerechtfertigt. Das ist die Bedeutung der Rechtfertigung im eigentlichen Sinn. Aber ihr stellt bei diesem Beispiel schon fest, dass wir das nicht ohne weiteres auf das Geistliche übertragen können. Und damit wir das besser verstehen, lasst uns aufschlagen, Römer 3, Vers 10. Hier heißt es: Wie denn geschrieben steht, da ist nicht, der gerecht sei, auch nicht einer. Es gibt keinen Menschen, der unschuldig ist vor Gott. Es gibt keinen Menschen, von dem gesagt werden kann, dass er nicht gesündigt hat. Jeder Mensch ist vor Gott schuldig und wird einmal am Gericht nicht sagen können, ich habe das nicht getan. Ich habe mein Auto nur angemeldet, aber gefahren ist jemand anders. Und deshalb können wir das nicht ohne weiteres auf das Geistliche übertragen, sondern geistlich gesehen ist diese Rechtfertigung wieder nur durch Christus möglich. Christus hat es möglich gemacht, dass wir gerechtfertigt werden können. Schreibt euch auf 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Gott hat Christus für uns zur Sünde gemacht. Und das auch nicht in diesem wörtlichen Sinn, dass Jesus zu einem Sünder geworden ist. Nein, Jesus trug unsere Schuld. Er nahm unseren Schuldschein, er zerriss ihn, er heftete ihn ans Kreuz und er brachte unsere Schuld ans Kreuz. Aber Jesus selbst ist nicht sündig geworden, sondern Gott legte die Strafe unserer Schuld auf Jesus, hat ihm unsere Sünde auferlegt. Und weil Christus unschuldig gestorben ist, Jesus konnte sagen, ich habe doch diese Sünde gar nicht getan. Ich bin doch dieses Auto gar nicht gefahren. Und deshalb konnte Christus an unserer Statt, oder andersrum, wir an Christi Statt gerechtfertigt werden, durch Christus, unsere Sünde. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Sache ins Spiel. Wir können nur gerechtfertigt werden, wenn wir daran glauben. Und ich glaube, hierin liegt oft eine Schwierigkeit, wenn wir zu Gott kommen wollen. Im Glauben zu erfassen, dass er wirklich für uns gestorben ist. Aber du musst glauben, dass Christus schuldlos für dich gestorben ist. Und weil er schuldlos starb, ist Gott bereit, dich zu rechtfertigen. Er hat deine Sünde auf Christus gelegt und du musst das glauben. Wenn du das nicht glauben kannst, kannst du nicht gerechtfertigt werden. Du musst es annehmen. Und deswegen steht in Hebräer 11, Vers 6, dieser wichtige Vers, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei, und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Wir müssen Glauben aufbringen, dass wir durch Jesus Christus vor Gott gerechtfertigt werden. Das heißt, unsere Sünden, die wir in der Vergangenheit getan haben, die werden vor Gott nicht ungeschehen gemacht. Aber die Schuld, die auf uns lastet, die wird uns vergeben. Gott spricht uns von dieser Schuld frei. Das ist das Geschenk Gottes in der Erlösung, die Rechtfertigung. Der nächste Gedanke, die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt, ihr könnt es euch denken, sie ist ebenso Teil der Erlösung. Die Rechtfertigung betrifft die Stellung des Menschen zu Gott. Er wird vor Gott gerechtfertigt. Und die Wiedergeburt, sie bezieht sich jetzt auf den inneren Zustand des Menschen, der durch die Erlösung gewirkt wird. Und an dieser Stelle vielleicht auch ein Einschub. Die Rechtfertigung vor Gott wirkt eigentlich in unser vergangenes Leben. Unsere Sünden, die wir getan haben, die sind vergeben. Während die Wiedergeburt in unser zukünftiges Leben wirkt und uns die Kraft gibt, von der Sünde frei zu leben. Darauf komme ich jetzt gleich. Wiedergeburt ist etwas, womit Menschen heute im Allgemeinen nichts anfangen können. Und vielleicht seid auch ihr schon einmal auf diese Schwierigkeit gestoßen. Wie erkläre ich jemandem, was Wiedergeburt ist? Und vielleicht ähnlich wie Menschen, die die Schöpfungsgeschichte als ein Märchen annehmen oder als ein Märchen glauben, so haben Menschen Schwierigkeit, diese Wiedergeburt zu erfassen. Und wir lesen ja auch im Evangelium in Johannes, wie Jesus in der Nacht dieses Gespräch mit Nikodemus hat. Und er ihm sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und wir lesen dort, dass Nikodemus nicht versteht. Johannes 3. Nikodemus spricht zu ihm, jetzt Johannes 3, Vers 4, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wieder in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Und so gibt es heute viele Menschen, denen es schwerfällt zu verstehen, was Wiedergeburt eigentlich ist. Aber ich glaube, dass wenn wir das, was wir heute Morgen gehört haben, berücksichtigen, wird es uns leicht fallen, zu erfassen, was Wiedergeburt wirklich ist. Was hat Robert uns gesagt? Worin zeigte sich, dass der Mensch gestorben ist, dass er tot war, dass er diesen geistlichen Tod gestorben ist? Dass er sich vor Gott versteckt hat. Dass diese Verbindung zu Gott nicht mehr bestand. Und durch die Wiedergeburt wird die Verbindung zu Gott wiederhergestellt. Wenn der Bruch der Verbindung durch den Tod eintritt, dann tritt die Wiederherstellung dieser Verbindung durch die Wiedergeburt ein. Durch die geistliche Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt, sie stellt den Anfang eines neuen Lebens dar. Ich hatte das kurz gesagt oder schon bereits gesagt. Der Anfang eines neuen Lebens, das unser Wesen, unser menschliches Wesen völlig verändert. Wir bekommen ein neues Herz. Es wird alles neu gemacht. Paulus sagt in die Korinther, 2. Korinther 5, Vers 17, das alte Leben mit all den Sünden, mit den Lasten, die du mit dir rumgeschleppt hast, das ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Es ist das Leben eines Kindes Gottes, das wir mit dem Anfang der Wiedergeburt leben können oder führen können. Und vergleichbar wie ein Kind geboren wird und dann irgendwann anfängt zu krabbeln, irgendwann anfängt zu laufen, irgendwann anfängt zu reden, irgendwann anfängt zu verstehen. Genauso werden wir auch als geistlich Wiedergeborene diese einzelnen Phasen des geistlichen Lebens durchlaufen. Unser geistliches Leben, es wird verändert werden. Wir werden an Weisheit zunehmen. Wir werden Zeit unseres geistlichen Lebens, dem Ebenbild Jesu, immer ähnlicher. Werden wie Jesus, solange wir leben. Und deswegen schließt diese Wiedergeburt, dieses neue Leben, auch ein Wachstum mit ein, das in die Zukunft gewirkt ist, das uns betrifft und das in unserem Leben sichtbar wird. Durch die Wiedergeburt werden wir Bürger des Reiches Gottes. Das heißt im Petrusbrief, dass wir nicht mehr Fremdlinge sind, sondern Bürger des Reiches Gottes, der Stadt Gottes. Und diese Wiedergeburt, sie ist durch Dinge gekennzeichnet, die wir in unserem Leben sehen oder die in unserem Leben sichtbar werden. Und ich habe hier, und das möchte ich euch damit eigentlich nahelegen, diese Gedanken aus der Evangeliumsposaune übernommen. Überhaupt viele Gedanken. Es ist ja das Evangelium, die findet ihr dort wieder. Und dort gibt es seit langer Zeit eine Serie, die uns die Lehre der Bibel eigentlich sehr verständlich nahebringt. Mit den Worten, wie ich glaube, es jeder verstehen kann. Und dort wurden diese Kennzeichen der Wiedergeburt aufgeführt und ich möchte uns sie genauso wiedergeben. Als Kind Gottes haben wir ein neues Verhältnis zu unserem himmlischen Vater. Diese Parallele, so wie wir als Kinder eine Beziehung zu unserem natürlichen Vater haben, so bekommen wir als Kinder Gottes ein neues Verhältnis zu unserem himmlischen Vater. Wir dürfen zu ihm kommen, aber lieber Vater sagen. Römer 8, 14 bis 16 könnt ihr euch als Bibelstelle aufschreiben. Ein anderes Kennzeichen der Wiedergeburt ist, dass wir an den Sohn Gottes glauben. Wir haben gehört, ohne diesen Glauben können wir die Erlösung nicht annehmen. Wir werden glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist. 1. Johannes 5, Vers 1. Ein weiteres Kennzeichen der Wiedergeburt ist, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, aber auch unsere Glaubensgeschwister. 1. Johannes 5, Vers 1 ist die gleiche Bibelstelle, die zuletzt genannten Gedanken zeigt. Ein weiteres Kennzeichen der Wiedergeburt: wir überwinden die Welt und tun, was recht vor Gott ist. 1. Johannes 5, Vers 4, 1. Johannes 2, Vers 29. Und ein weiteres Kennzeichen der Wiedergeburt: wir lassen uns nicht mit der Sünde ein, sondern bewahren uns in der Gnade Gottes. 1. Johannes 5, Vers 18. Und wisst ihr, an diesem Punkt möchte ich noch ein wenig stehen bleiben. Wir lassen uns nicht mit der Sünde ein. Wiedergeburt wirkt in die Zukunft. Die Erlösung macht es uns möglich, wirklich frei von der Sünde zu leben. Gottes Geist ist es, der in uns wirkt, der in uns diese Kraft wirkt, sündenfrei zu leben. Das heißt nicht, dass wir nicht die Möglichkeit haben, wieder zu sündigen. Satan kann uns versuchen, Satan wird uns versuchen. Und es kann passieren, dass wir wieder sündigen. Aber wir müssen nicht wieder sündigen. Denn durch die Gnade Gottes, durch die Erlösung sind wir frei davon und dürfen ein siegreiches Leben führen. Wenn das nicht so wäre, würde Erlösung überhaupt keinen Sinn machen. In 1. Korinther 15, an diese Stelle solltet ihr mitnehmen, verinnerlichen. 1. Korinther 15, da heißt es in Vers 55 bis 57, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und diesen Sieg hat Gott uns gegeben durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir dürfen Sieg über die Sünde haben. Und mach dir das zu einem Gebetsanliegen in deinem Leben, wenn du Wiedergeburt erlebt hast, wenn du Erlösung erfahren hast, dann bete dafür, dass Gott dir durch den Heiligen Geist die Kraft gibt, der Sünde zu widerstehen. Und du wirst das tun können. Denn anders hätte Gott in seinem Wort nicht die Wahrheit gesagt. Wir dürfen und wir werden durch die Erlösung, durch die Wiedergeburt in die Lage versetzt, ein sündenfreies Leben zu führen. Und deswegen werden wir vor Gott auch nie eine Entschuldigung haben. Wenn Sünde in unserem Leben steht, wir haben uns einmal bekehrt, dann gibt es vielleicht Dinge, die wir mit uns mittragen, geheime Sünden. Wir werden keine Entschuldigung dafür haben, denn wir sind in die Lage versetzt, sündenfrei zu leben. Ein anderer oder ein nächster Gedanke, den ich uns weitergeben möchte, ist die Heilsgewissheit. Ich möchte an diesen Gedanken kurz stehen bleiben. Sie ist auch ein Geschenk Gottes. Wisst ihr, Gott lässt uns nicht im Unklaren darüber, wo wir stehen, ob wir bei ihm angenommen sind oder nicht. Gott lässt uns nicht ein Leben lang irgendwelche Opfer bringen oder fordert nicht Dinge von uns ein, die wir wiederholend tun müssen, um uns unserer Erlösung bewusst zu werden. Gott schenkt uns Heilsgewissheit. Und diese Heilsgewissheit ist ein ganz besonderer Segen des Evangeliums. Gott lässt uns klar wissen, ob wir bei ihm angenommen sind oder nicht. Und es heißt in Gottes Wort, dass es Gottes Geist ist, der dieses Zeugnis in uns wirkt. In Römer 8, Vers 16, da lesen wir, derselbe Geist, Geist Gottes, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und hier möchte ich uns auf einen Gedanken hinweisen. In der Konkordantenübersetzung, die ja sehr nahe an dem griechischen Text ist, da heißt es, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, auch der Geist Gottes trägt dazu bei, auch der Geist des Menschen trägt dazu bei, dass dieses Zeugnis der Heilsgewissheit in uns lebendig wird. Nämlich darin, dass wir sehen, dass Gott in unserem Leben wirkt. Darin, dass wir Gebetserhörungen erleben. Darin, dass wir merken, dass Gott zu uns redet. Darin, dass wir merken, dass Gott uns anderen Menschen zum Segen setzt, dass er uns gebraucht. Das ist das Zeugnis, das durch unseren Geist, durch unsere Wahrnehmung gewirkt wird. Und hier kommt Gottes Geist hinzu und sie bezeugen, dass wir Gottes Kinder sind. Dieses Zeugnis der Heilsgewissheit, das wird in uns Menschen unterschiedlich kraftvoll gewirkt. Ich weiß nicht, ob es zwei Menschen gibt, die das in gleicher Weise erlebt oder erfahren haben. Das wird von deinem Temperament abhängig sein. Das wird von deinem Charakter abhängig sein. Aber Gott ist dadurch nicht eingeschränkt. Gott weiß, wie du es verstehen wirst. Und Gott wird, wenn du das erlebt hast, dieses Zeugnis auch dir geben. Und doch wissen wir, und darauf möchte ich eingehen, dass die Heilsgewissheit oft eine Quelle von Zweifeln ist, die der Teufel gebraucht, dieses Geschenk Gottes gebraucht, um es in Frage zu stellen. Und das müssen wir verstehen, das müssen wir uns vor Augen halten. Wisst ihr, dieses Zeugnis des Heiligen Geistes, diese Heilsgewissheit, ist ja nicht ein Zustand oder ein glückseliger Zustand, den wir ununterbrochen empfinden. Gott gibt uns dieses Zeugnis. Es ist nicht einmalig. Gott wird uns immer wieder diesen besonderen Segen schenken, dass uns bewusst wird, dass wir erlöst sind, dass unser Herz überfließt vor dieser Freude, vor dieser Dankbarkeit. Das werden wir immer wieder erleben. Aber auf der anderen Seite wird das kein anhaltender Zustand sein. Und das missbraucht der Teufel, denn gerade in diesen Zeiten, wo wir dieses Zeugnis nicht fühlen oder nicht spüren, da kommt Satan an und will dir weismachen, dass du dieses Zeugnis vielleicht gar nicht mehr hast. Kommt mit Zweifeln und will dir das nehmen, was Gott dir gegeben hat, dieses in Frage stellen. Deswegen müssen wir hier aufpassen, wieder die gleiche Methode wie auch bei Adam und Eva. Aber wisst ihr, gerade an dieser Stelle dürfen wir ja Zuversicht dadurch empfangen, dass wir in unser Leben schauen. Und wenn wir vor Gott rein leben, wenn wir vor Gott sündenfrei leben, wenn wir merken, dass er unsere Gebete erhört, wenn wir merken, dass Gott in unserem Leben wirkt, dass er zu uns redet, dann dürfen wir das als Grundlage nehmen und zu Gott bringen und sagen, Herr, und ich glaube doch deinem Wort, dass diese Veränderung, die ich in meinem Leben feststelle, dass du sie gewirkt hast. Und deswegen glaube ich, dass du in meinem Leben bist und dass du diese Kraft in mir wirkst. Und deswegen dürfen wir an dieser Erfahrung festhalten, auch dann, wenn wir dieses Gefühl der überströmenden Liebe Gottes nicht haben, wenn wir diese tiefe Freude nicht in unserem Leben haben, wenn wir den Frieden nicht haben. Es kann Ursachen geben, die in der Sünde liegen, die uns diese Heilsgewissheit rauben. Davon rede ich nicht. Aber oft wird Satan diesen Punkt missbrauchen. Deswegen, lasst uns hier vor Gott auch Gnade erbitten. Und auch hier gab es einen schönen Artikel in der Evangeliumsposaune, wo uns nahegelegt wurde, einfach den ersten Johannesbrief zu studieren. Wenn du jemand bist, der mit Heilsgewissheit ein Problem hat, dann studiere den ersten Johannesbrief, nimm dir ganz bewusst Zeit dafür. Und Johannes zeigt dort die Merkmale eines Menschen, der Heilsgewissheit in seinem Leben hat. Und wenn du zu den Gedanken, die dort geäußert werden, Ja sagen kannst, wenn du sie beantworten kannst, dass auch das in deinem Leben ist, dann wird Gott auch wieder in dir diese Heilsgewissheit wirken. Es ist ein Geschenk des Evangeliums. Und weißt du, erst dann, wenn du das erlebt hast, wirst du ja in diesem Leben wirklich glücklich sein. Und dein Leben zu Gottes Ehre auch vor anderen führen können. Heilsgewissheit. Und noch einen letzten Gedanken. Wisst ihr, wir können nicht an dem Geschenk Gottes vorbeigehen, ohne auch über die Heiligung gesprochen zu haben. Die Heiligung, sie ist Bestandteil des Erlösungsplanes Gottes. Sie ist Bestandteil des Evangeliums. Und jedes wiedergeborene Kind Gottes wird irgendwann in seinem Leben an diesen Punkt kommen, weil es der Wille Gottes ist, dass wir geheiligt werden. Gott wird jedes Kind Gottes an diesen Punkt führen, wo der Mensch sich ganz Gott weiht. Und ich möchte uns versuchen zu zeigen, warum das Ganze notwendig ist. Und ich wünsche so sehr, dass Gott uns das klar macht. Die Heiligung, und ich denke, das wisst ihr ja, sie ist ja eine der Reinigung von unserer Tatsünden nachfolgende oder ein nachfolgendes Werk. Eine Reinigung, die an uns vollzogen wird. Durch die Bekehrung, durch die Erlösung werden wir von unserer Tatsünde freigesprochen und in den Zustand versetzt, ein sündenfreies Leben zu führen. Und durch die Heiligung werden wir von der moralischen Verderbtheit unserer Natur gereinigt, der menschlichen Natur. Und ich hoffe, dass ihr jetzt dieses Bild versteht. Als Adam und Eva gesündigt haben, so bestand ihre Sünde ja darin, so hörten wir heute Morgen, dass sie Gott verachtet haben. Sie wurde letztendlich dadurch vollzogen, dass sie der Schlange, dem Satan, mehr glaubten als Gott. Und weil sie ihr mehr glaubten, kam es zur Tatsünde. Aber an Adam und Eva war das nicht die einzige Veränderung, die sich vollzogen hat. Was lesen wir, oder was hat uns Robert heute Morgen schon gelesen? Und lasst uns das bitte noch einmal aufschlagen. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 7. Da heißt es, da wurden ihrer beider Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Was war denn die Ursache dafür, dass sie das plötzlich merkten? Ihre Sünde bestand doch darin, dass sie Satan Glauben geschenkt haben und von dieser verbotenen Frucht genommen haben und Gottes Gebot übertraten. Das war die Tatsünde. Aber diese Tatsünde hat in ihnen, nicht äußerlich, die hat in ihnen eine Veränderung herbeigefügt. Die haben plötzlich gesehen, wir sind nackt. Und diesen Zustand haben sie plötzlich nicht mehr ausgehalten. Warum? Die moralische Verdorbenheit des Menschen hat Einzug gehalten durch die Sünde. Was passiert, wenn du heute einen nackten Menschen siehst? Was geht in dir vor? Du empfindest im besten Fall ein Schamgefühl für jemand anderen. Aber deine moralische Verdorbenheit, die führt dich zu einem anderen Gedanken. Und sie suchen Feigenblätter und sie kleiden sie oder sie bedecken ihre Blöße. Das zeigt uns, in ihnen hat neben der Tatsünde eine Wesensveränderung stattgefunden. Und durch die Heiligung will Gott uns davon reinigen. Er will uns von dieser verdorbenen Natur wieder frei machen. Und diese moralische Verdorbenheit, auch das haben wir gehört, die sehen wir schon in der nächsten Generation bei Kain. Da war Neid da. Da war Hass da, der wieder zu einer Tatsünde führte. Und das zeigt uns ganz klar, dass der Sündenfall in gewisser Hinsicht ein zweifacher war. Bestand in der Tatsünde und auch in der Veränderung der verdorbenen Natur. Und durch den Erlösungsplan, und nur dann macht der Erlösungsplan wirklich Sinn, will Gott uns in den Zustand hineinversetzen, den Adam und Eva von ihrem moralischen Stand im Paradies hatten. Was er uns nicht nehmen wird, wir bleiben sterbliche Menschen, wir bleiben empfänglich für Krankheit, wir sind begrenzt in unseren Aufnahmemöglichkeiten. Aber unsere moralische Verdorbenheit, die will Gott reinigen. Und ich wünsche so sehr, dass Gott uns das groß macht, dass er es uns wichtig macht. Denn erst wenn wir diese Weihe vollzogen haben, wenn wir uns Gott ganz ausliefern, wenn wir bereit sind, von allem, was in uns ist, loszulassen, erst dann ist Gott ja wirklich in der Lage, uns mit der Kraft des Heiligen Geistes zu füllen und uns fähig zu machen, auszusenden. Das, was wir heute Morgen in der Andacht gehört haben. Dass wir hinausgehen als Arbeiter in dem Erntefeld Gottes. Und das ist es, was Gott in unserem Leben wirken will. Das ist sein Ziel mit uns. Dort sieht er uns, dort will er uns haben. Und ich möchte, dass wir verstehen, dass die Heiligung uns nicht unfehlbar macht. Sie verschließt uns nicht den Einflüsterungen Satans. Sie verschließt uns nicht Anfechtungen. Sie verschließt uns nicht Versuchungen. Sie wird uns auch nicht daran hindern können, wieder zu sündigen. Aber es ist Kraft Gottes in uns. Es ist Kraft des Heiligen Geistes in uns, von der Sünde frei zu leben, von der moralischen Verdorbenheit frei zu leben und offen zu sein, frei zu sein für Gott, für Christus, für seinen Auftrag in unserem Leben. Und ich wünsche, dass Gott uns das heute schenkt. Ich wünsche, dass Gott uns das in diesen Tagen schenkt. Ich wünsche, dass Gott uns in diesen Tagen ganz klar zeigt, wo wir in unserem Leben stehen. Ob wir noch geistlich tot sind, dieses Geschenk noch gar nicht verstanden haben. Ob wir erlöst sind und ein sündenfreies Leben führen, aber diese moralische Verdorbenheit uns vielleicht noch zu schaffen macht. Oder dass wir schon geheiligt sind, ein Opfer auf Gottes Altar, und dass Gott uns jetzt so verändern kann in diesen Tagen, dass er uns unsere Aufgaben zeigen kann, in unserem unmittelbaren Umfeld, in unserer Stadt, in unserem Land, in der ganzen Welt. Wir haben heute Morgen gehört, Gott hält Ausschau nach dir. Und mir ist in den vergangenen Tagen ein Bild so wertvoll geworden, wenn wir an dieses Gleichnis von dem verlorenen Sohn denken. Da steht in Lukas 15, Vers 20 ein schöner Vers. Als nämlich der Vater seinen Sohn in der Ferne sah, dann lief er ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und das hat mir so bewusst gemacht, Jesus hält Ausschau. Jeden Tag. Gott der Vater wartet jeden Tag darauf, dass verlorene Menschen, dass verlorene Söhne, dass verlorene Töchter zurückkommen. Und weil Jesus wartet, darfst du heute kommen. Und wenn du Frieden mit Gott brauchst, diese Rechtfertigung, diese Freisprechung von deiner Sünde brauchst, dann wartet er auf dich. Wenn du merkst, dass es dir an Kraft in deinem Leben fehlt, dann wartet er auf dich. Er bringt dir sein Geschenk ganz nah, aber deine Aufgabe ist es, dieses Geschenk anzunehmen, zu ihm zu kommen, dich vor ihm zu beugen, und dieses Geschenk aus seiner Hand zu nehmen. Und ich wünsche, dass Gott uns hierin segnet, dass er durch sein Wort zu uns redet und dass du dich heute von ihm beschenken lässt. Gott segne dich. Amen.